Lieber Fabian, ich begrüße dich zur 21. Folge der Unternehmer Lounge.
War es nicht 22? Nee, ich war mir. 20 war die letzte.
Deswegen jetzt die 21.
Traumhaft. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zurück an alle Zuhörer und schön, dass du wieder hier bei mir im Büro bist, Daniel. Schöne Runde.
Immer wieder schön, hier zu sein. Der Kaffee ist immer wieder gut.
Frühling hat begonnen, das Gemüt ist wieder oben. So können wir doch langsam wieder loslegen.
Weißt du, wo auch der Frühling begonnen hat?
Oh Gott.
In Dessau.
Okay, first things first.
Ja, letzte Woche war ein bisschen viel. Ne? Es ist manchmal eine schwere Gratwanderung zwischen, die Fans wollen das. Ne? Die Fans wollen ein bisschen Bashing. Man hat irgendwie, ist ja ein bisschen, Running Gags sind eine Sache, die einen natürlich auch tragen, gerade in so einem Format wie dem unseren. Man möchte ein bisschen Seiten, also Hiebe. Es war vielleicht ein bisschen viel. Ne? Dessau ist eine wunderschöne Stadt, insbesondere für das Bundesland. Deswegen werden wir auch in Bälde vielleicht einen Dessauer im Podcast begrüßen können. Nach Sven und Stefan. Wir werden uns auch nicht auf den Anfangsbuchstaben des Vornamens festlegen lassen.
Absolut richtig. So, sehr schön, Daniel. Ich komme mir gerade vor wie so ein Elternteil, der hier sitzt und erwartet. Nee, aber in dem Sinne, erstmal, wenn ihr nicht wisst, um was es sich dreht, könnt ihr gerne mal in die letzte Folge reinhören. Ansonsten, wer uns noch nicht kennt, erstmal herzlich willkommen zurück zu Unternehmer Lounge. Das ist ein Podcast von Daniel Thiele, dem besten Fachanwalt fürs Verkehrsrecht in Leipzig. Und mir, Fabian Senf, ich bin Videoproduktionsspezialist für Videotestimonials und alles, was sich darum dreht. Und beschäftige mich quasi tagtäglich damit, den Vertrieb für Unternehmen anzukurbeln mit der Hilfe von Kundeninterviews. Genau. Ja, Frühling hat begonnen, ne? Ist es bei dir auch so? Gemüt ist direkt wieder oben.
Das ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil irgendwie ist mein Gemüt heute ein bisschen down.
Stimmt, ja, ich versuche mich gerade auch ein bisschen da rein zu forcen.
Aber Gewalt ist wichtig im richtigen Kontext, ne? Und also Podcast ist ja auch nur die Weiterführung von Krieg mit anderen Mitteln. Und deswegen wird unser Gemüt auf jeden Fall durch den Dialog erhöht werden.
Absolut, toll. Das hättest du nicht schöner sagen können. Wir prügeln uns hier in die gute Laune rein. Irgendwie ist der Beginn der Woche noch etwas schwer in den Knochen, muss man sagen. Aber generell, heute soll es auch gar nicht so eine Comedy-Folge werden, sondern wir haben uns ein paar fachliche Themen auf den Schirm gezogen. Unter anderem werden wir ein bisschen in die Kreativbranche eintauchen, aber auch in und was damit verbunden ist, zum Beispiel was das Thema Preissegmentierung angeht, Preisdifferenzierung und ein paar Mythen aufräumen. Und das andere werden wir mal in KI im Anwaltssein eintauchen. Das heißt, die zwei fachlichen Themen stehen bei uns heute auf der Agenda. Genau.
Das stimmt. Und natürlich schamlose Schleichwerbung.
Natürlich.
Am Wochenende ist Leipzig lauscht. Eine der größten Podcast-Messen. Und wer das hört.
In Leipzig, muss man noch kurz dazu sagen.
Im Osten und oder Mitteldeutschland. Und am Samstag um also 13 Uhr gibt es ein Panel. Wer da Lust und Zeit hat, ich werde da sein und unseren Podcast, den Fabian, ich hoffe, mit wenig schlechten Witzen vertreten. Ich habe mir vorgenommen, nicht sehr viele schlechte Witze zu machen. Und das kriege ich umgesetzt.
Hoffen wir mal. Mich würde es mal wirklich interessieren, wie das dann auf der Bühne bei euch abläuft, weil das ist ja im Rahmen des Panels von Netzwerk 64, oder?
Nee, das ist ein Panel im Thema Podcast. Und ich hoffe, du hast die Ankündigung bekommen, die ich dir zugeschickt habe. Es ist ein Panel, ich habe den Platz bekommen, auch als Vertreter für Netzwerk 64, weil ich bin wir haben einen Verein gegründet, Netzwerk 64, da geht es auch um die Gründung eines Netzwerks und auch die Betreuung von Sponsoring im und in der Nähe des wunderbarsten, größten und glorreichsten Fußballverein ja, der Welt, der BSG Chemie. Und in diesem wollen wir als, ja, nun die Unternehmer der Messestadt und der angegliederten Dörfer da ein bisschen uns dem Sponsoring verschreiben. Und das Schöne, das, was wir können, Netzwerken, Unternehmern mit der grün-weißen so Idee ein bisschen verknüpfen und dadurch uns, aber auch dem Verein etwas helfen.
Also hast du eine Stunde Zeit da auf der Bühne?
Nein.
Nein?
Es ist ein Panel von 6 Leuten.
Ah, okay.
Darunter mehrere Podcaster. Und wir sprechen über Netzwerken, über Podcasts generell und über unsere Podcaster-Werdung.
Ah, okay, gut. Dann hatte ich das nämlich tatsächlich selber noch nicht so verstanden. Falls ihr es jetzt nicht mitbekommen habt, ich kann leider nicht dabei sein. Dürfen schon, kann leider nicht, weil ich selber unterwegs bin und verplant. Aber ich wäre es sehr gerne. Ich hoffe, man kann das irgendwo einsehen. Kann man das irgendwo einsehen? Weißt du das jetzt schon?
Ich hoffe.
Okay,
ich hoffe,
also wir schauen, ob wir uns darum kümmern
können. Matthias Siljanusz, der das Ganze geplant hat, auch auf LinkedIn sehr aktiv ist, der wird das bestimmt irgendwie zur Verfügung stellen. Auf der Webseite bin ich zu sehen. Foto sehr schmeichelhaft.
Toll.
Realität eher, nun ja. Gut, es wird toll werden, bestimmt.
Glaube ich. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was du danach erzählst. Wirst du in der nächsten Folge ja ein paar Insights geben können davon. Sehr toll. Genug Schleichwärmung, oder?
Genau. Jetzt weg von Tieren hin zu unternehmerischen Fakten.
Oh Gott, mit Fakten, das wird, glaube ich, heute relativ viel Halbwissen, oder? Nee, Spaß.
Was wollen sie machen? Uns verklagen?
Ja. Kommt doch, hä? Kommt ran! Ich habe da tatsächlich das zweite Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, das hatte ich tatsächlich erst vor gestern mit einer guten Freundin von mir drüber gesprochen. Und zwar das Thema KI, gerade wenn es um sehr tiefe fachliche Themen geht. Und wir hatten darüber gesprochen und ihre Meinung war, ja, es ist ja schon ein komischer bzw. fragwürdiger Trend, wenn man KI zu allem fragen kann, zu jeglichen Fachthemen und man zu einem eine Antwort bekommt und damit die Expertisen von studierten Leuten aus dem Bereich oder was immer, ja immer weiter in den Hintergrund rutschen, weil diese Information einfach zugänglicher wird. Und dann war, also es ist eine berechtigte Einwand, sehe ich total ein, aber dann war meine erste Frage dahinter, sollte man dann nicht eher das Studium anpassen, wenn die Informationen mittlerweile so frei zugänglich sind, dass einfach den Anforderungen anpassen und den Fokus anders setzen, damit man noch weiter, noch tiefer in ein bestimmtes Themengebiet einsteigen kann? Oder beschwert man sich darüber, dass KI das Problem ist und sagt, okay, ja, jetzt sind die Informationen viel freier zugänglich. Wie siehst du das gerade als Anwalt?
Ich finde es ein bisschen eine Gotcha-Frage. Ich glaube, darauf gibt es keine zwei Antworten. Ich glaube, deine Meinung ist auf jeden Fall zu teilen. Die Frage ist nur, was bringt man im Studium bei? Es gibt immer wieder, ich mache es mal am Thema Jura, weil mir das am nächsten ist. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, das Jurastudium müsste weg von der Universität und hin in den HDWK. Ne? Weil eigentlich ist Jura in vielen Sachen ja ein bisschen wie angewandte Mathematik oder ähnliches. Das verkennt aber die Idee des Juristen. Mir hat ein Arzt gesagt, mal ein der war auch Dozent an der Uni, der hat gesagt, also wissen Sie, das bisschen Schnippeln, das bringe ich Ihnen in 4 Wochen bei. Der Grund, warum ein Medizinstudium so lange dauert, ist der Grund, dass Sie dann an Probleme herangehen wie Ärzte. Mhm. Und ein bisschen so ist es auch in Jura. Die meisten Menschen, die mit komplexen Sachverhalten zu mir kommen, wissen gar nicht, wo die neuralgischen Punkte liegen. Das heißt, es ist nicht die Frage, ist es A und B, subsumier mal, was davon stimmt, was eine Frage ist, die generell der KI zugänglich ist, sondern es ist vorher die Erfassung des ganzen Lebens des Sachverhalts und die Abgleichung, wo die einzelnen Probleme sind.
Ah, okay.
Und das ist etwas, was zum jetzigen Stand die KI noch ist so überfordert. Was die KI sehr gut kann, ist, ich spreche beispielsweise Gesprächsnotizen in ChatGPT oder ähnliches und nutze das Ganze dann für die Verschriftlichung. Die klassische Form ist, ich belehre den Mandanten über Risiken im Prozess. Ich gebe dem das vor, ich sage hier Risiko A, B und C, wir sterben an der Beweisstation, weil wir A nicht nachweisen können und gebe das Ganze dann in ein Sprachprogramm. Dann nutze ich es aber eher als Sprachprogramm und spare mir die Zeit für die ausführliche Verschriftlichung. Mhm. Was ich natürlich versucht habe, klar spielt man rum. Man will Zeitersparnis, was am Ende ja eine Kostensenkung und Gewinnerhöhung wäre. Was man möchte, ist, dass es mehr könnte. Es gibt auch verschiedene juristische Sachen auf dem Markt. Die sind noch nicht ausgereift. Ich habe auch ein paar Mal versucht, leicht gelagerte Klagen mit KI schreiben zu lassen. Ich gesagt habe, okay, hier ist Vorlage A. Hier hast du leichte Veränderungen zum Ausgangssachverhalt B. Bitte passe das an. Das klappt nicht gut.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es zu komplex ist. Dann ist ein Riesenproblem, dass gerade ich kann da nur für ChatGPT 4.5 sprechen und für die darunterliegenden Sachen, dass manchmal Informationen, die nicht vorhanden sind, einfach erlogen werden. Das ist klassischerweise das also Urteil, das erfunden wird. Das ist ein Riesenproblem, da kann man sich einfach nicht drauf verlassen. Mhm. Oder Variante B, die Adressen. Also ich habe beispielsweise, ich wollte jemanden verklagen, habe mir eine Adresse rausgeben lassen und gesagt, okay, das wird KI hinkriegen. War einfach eine fiktive Adresse, die zufälligerweise in derselben Stadt. Also es ging um eine Klage gegen einen Berliner Verein, den ich angestrebt habe, die sich im Verkehrsrecht also auskennen, wissen, wen ich meine, und habe dann habe gesagt, okay, jetzt mal bitte die Adresse. Ich wollte mir halt das Googlen sparen, weil es war ja nur, ne? Ich dachte, das kann KI.
Ja.
Nee. Es war eine absolut zufällige so Adresse und das ist mir dann um die Ohren gefallen, war keine Kostenfolge für die Mandantschaft, konnte neu zugestellt werden an die Adresse, aber das war halt unschön. Und wenn man sich nicht drauf verlassen kann, klar, ich weiß, man nutzt nicht ChatGPT für solche wichtigen Sachen, sondern Perplexity oder ähnliches, und es steckt noch in den Kinderschuhen, aber ich höre seit 2-3 Jahren, es wird den Anwaltsberuf revolutionieren. Das sehe ich noch nicht, weil selbst diese einfachen Hilfssachen noch nicht ordnungsgemäß abgenommen werden.
Okay, also siehst du jetzt, ich muss jetzt erstmal kurz noch zurückspringen und das ein bisschen strukturieren, weil da waren ganz viele Punkte drin, die ich jetzt noch hätte fragen wollen. Und ich fange erstmal noch mal am Anfang an. Das heißt, alles gut. Das heißt, du siehst KI aktuell auf dem Stand, wie es aktuell für dich zugänglich ist, eher als Unterstützung für die eigentliche Ausführung, aber nicht als Werkzeug, um Situationen gut einzuordnen. Als Beispiel, wenn man jetzt mal von einem Hausbau ausgeht, würde in deinem Beispiel die KI das reine Haus bauen. Wenn du den Plan vorgibst, würde die einfach das Haus aufbauen und die Mauern errichten und was auch immer. Aber die Bodenanalyse, die Planung, die Berechnungen dahinter und alles, was mit dem Hausbau zu tun hat, die Planung der Elektrik und was auch immer, dafür wäre es dann noch nicht sinnvoll. Oder zumindest würde das bei dir im Anwaltsberuf das noch nicht übernehmen können. Oder zum Beispiel, wie du es gesagt hast mit dem Medizinstudium, das Schnibbeln könnte die KI übernehmen, aber nicht diese Analyse von Problemen und rausfinden, was jetzt wirklich in dem System des Körpers hakt und wo die Feinheiten liegen, wie die Zusammenhänge sind.
Das ist ein schöner Vergleich, den möchte ich so unterschreiben. Es gibt eine kleine Ausnahme, das sind immer gleichgelagerte Sachen, also Verhalte. Mhm. Beispielsweise, was muss, also die auch in den Alltag einfach angekommen sind, Widerruf, Kündigung, Prüfung, Betriebskostenabrechnungen, für sowas, die halt einfach millionenfach anfallen, kann es schon alleine ein bisschen helfen, aber bei einfach Sachen muss man das Gerüst vorgeben und da muss man die KI derartig kontrollieren, dass ich dann manchmal denke, okay, dann kannst du das gleich alles vollständig hier selber schreiben. Wofür ich es aktuell nutze, ist als bisschen modernere Art der Speak-to-Text-Software, dass ich einfach reinspreche und lass mir Notizen strukturieren, Belehrungen und so weiter.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Feature, finde ich. Dieses Reinsprechen und damit einfach deine, das, was man vorher sich selber in Sprachmemos reingesprochen hat oder sich selber WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat oder Notizen oder sowas, das einfach direkt strukturiert, teilweise auch, wenn es sehr komplex ist, mit einem konkreten Plan zu bekommen, das ist schon echt Gold wert, habe ich gemerkt. Also gerade, wenn es so nebenbei ist, mache ich tatsächlich auch. Also wirklich empfehlenswert, gerade wenn es um so kleinere private Sachen oder auch geht, die einem den Kopf ein bisschen voll müllen, die man einfach nur quasi abgehakt haben will oder sowas. Sehr, sehr empfehlenswert, muss man ehrlich sagen.
Ich muss dazu sagen, dass natürlich die KI, so wie ich sehe, dass es gefährlich ist, also Halbwissen, wie wir es so schön vorhin festgestellt haben, vielleicht auch stärker in diesen technischen Sachen sind. Also Beispiel, ich weiß von Kfz, also Sachverständigen, dass sie da sehr viel, erstmal viel Arbeit also reingestellt haben, KI-Modelle angelernt haben, auch mit Claude oder ähnlichen Sachen, die auf dem deutschen Markt entweder nicht verfügbar oder nur sehr schwer verfügbar sind, Klammer auf VPN, Klammer zu, da viel Zeit reingesteckt haben und das ist dann, was technische Abarbeitung angeht, wieder besser.
Okay.
Wenn man ein Problem aber erstmal erkennen muss, dann ist es halt einfach, was wir im Kopf machen, sehr viel Abgleich, sehr viel vorgefertigt und Erfahrung. Das ist schwer abzubilden, wird sich aber wahrscheinlich auch irgendwann ändern.
Und wie siehst du das denn mit anderen, also um jetzt losgelöst von dem Juristen, der Juristenthematik zu kommen, wie siehst du das denn in Form von Anpassung der Studienanforderungen zum Beispiel? Weil ich glaube schon, wenn man jetzt mal an die Hochschulen guckt, das, was heutzutage an Stoff vermittelt wird, ist ja gefühlt gleich geblieben zu vor ein paar Jahren. Ja klar, also die Basics müssen ja irgendwo gleich bleiben, weil die Systeme alle darauf aufbauen, jetzt gerade in der Wirtschaft oder was auch immer. Wenn man da nur ans Solo-Modell aus Makroökonomie oder so denkt, darauf baut ja gefühlt alles Weitere auf. Aber wie würdest du das denn sehen, dass man die Anforderungen der Studiengänge eher anpassen sollte, wenn das immer und immer einfacher und immer schneller zugänglich und vor allen Dingen effektiver zu lernen ist? Weil das sind ja wirklich Themen, die sich gerade KI sowas von einfach aus dem Internet ziehen kann, weil es da unendlich viele Quellen von gibt. Und wenn du dem sogar noch eine Fachwebseite vorgibst, von wegen fass mir diese hier einfach nur besser zusammen, dann kriegst du gefühlt eine komplett eindeutige Antwort, die auch fachlich auf einem guten Fundament ist.
Ich habe ein bisschen schwer geatmet, weil du bei mir gerade in ein Wespennest stichst. Ich will jetzt nicht wie der alte weiße Mann klingen. Aber ich weiß ja.
Proceeds zu klingen.
Ja, ja. Proceeds to. Also alles, was nach diesem Satz kommt. Ne, ist,
wird exakt so passieren.
Ich war ja auch Dozent eine Zeit lang, auch für Logopäden.
Ne? Okay.
Und das größte Problem, das ich gesehen habe und das größte Problem, das ich aktuell auch immer mit Mandanten habe, ist, dass es ihnen nicht gelingt, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Exemplarisch, du hast ein Problem und du kannst dich nicht in dein Gegenüber hineinversetzen. Also es fällt allein schon manchmal Mandanten schwer, sich in eine Versicherung hineinzuversetzen. Also nehmen wir an, man hat einen Anspruch. Und sie sind fest der Meinung, sie haben einen Anspruch. Und die Versicherung, der Versicherungsnehmer, es gibt ja eigentlich eine Pflicht, nach einem Haftpflichtschaden, die Sache schnell zu melden. Ne? Sonst verletzt man eine Obliegenheitspflicht gegenüber der Versicherung. Manchmal machen das Leute nicht, weil sie den Unfall vergessen wollen, weil sie im Urlaub sind, es einfach vergessen oder weil sie lügen wollen, beispielsweise. Dann kommt der Anruf, ja, ich habe die Rückmeldung bekommen, da kriegen Sie von mir Post. Die Versicherung wartet noch auf Rückmeldung Ihres Versicherungsnehmers und wird nicht regulieren. Und dann bekomme ich hier ganz oft die Rückmeldung, ja, aber warum regulieren die nicht? Ich sage, naja, stellen Sie sich vor, Sie sind der Versicherungsmitarbeiter, also kriegen keine Rückmeldung von Ihrem Vertragspartner, haben plötzlich eine theoretische Pflicht zu zahlen, müssen das natürlich auch gegenprüfen, weil Sie haben ja nur so eine Seite der Medaille. Und zwar also die Sicht meines Mandanten auf den Unfall.
Ja.
Und viele bekommen es einfach nicht hin, sich in diesen Versicherungsmitarbeiter hineinzuversetzen, warum der halt nicht zahlt. Stand jetzt. Und das Problem habe ich auch während meiner Dozententätigkeit gesehen, dass es sich schwerer fällt, in andere hineinzuversetzen, die nicht die originäre Meinung haben. Was ich damit sagen möchte, diese Herangehensweise, sich in andere Positionen, in Probleme hineinzuversetzen, wird vielleicht also wichtiger. Das heißt, dass wir immer mehr Abkehr vom rein Faktenwissen haben. Und immer mehr hin zum Bearbeiten von Problemen. Wie gehe ich an Probleme ran? Wie sehe ich diese? Welche Lösungsstrategien werde ich haben? Da ist meines Erachtens die KI zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit, wie sie in ein paar Jahren sein wird.
Ja, da würde ich tatsächlich, also genauso den Standpunkt habe ich dazu auch, weil eben das faktische Wissen einfach einfacher zugänglich ist, schneller zu lernen, einfacher runtergebrochen, verständlicher formuliert. Weil man muss ja wirklich mal sagen, Doktoren oder sowas, die dann wirklich riesige Arbeiten darüber schreiben, Facharbeiten zu einem bestimmten Thema. Das ist ja fachlich alles auf einem extrem hohen Grad, aber für das, was die meisten in ihrem Alltag an Wissen brauchen, ist das viel zu viel und viel zu umfangreich formuliert. Und bei den meisten geht es ja, also in den meisten Situationen, wenn man mal weg von der wirklichen Forschung und Wissenschaft selbst geht, im Alltag braucht man ja meistens nur ein kondensiertes Wissen, um einfach grob zu verstehen, was ist da für ein Konzept dahinter. Und das wäre jetzt auch meine Erfahrung eben gewesen, dass man eben dieses Wissen viel, viel einfacher zugänglich macht, aber man eher dann lehrt mit den Werkzeugen, die man einfach zur Verfügung hat, viel effektiver Probleme zu lösen. Und das war tatsächlich, eigentlich fand ich das gar nicht mal so schlecht, zumindest wie es bei mir in der Oberstufe damals gemacht wurde, im Abitur. Also wir hatten damals schon, gerade was Wirtschaft und Recht und Mathe anging, waren unsere Lehrer sehr darauf getrimmt, uns viel mehr auf Problemstellungen zu trainieren, als uns stumpf Theorie einzuprügeln. Klar, das muss irgendwo sein, damit du das die Grundlage mit hast, aber so wie die gerade die beiden Lehrer gelehrt haben, was viel mehr problemorientierter und viel mehr Arbeit mit den Aufgaben zu erkennen, was ist der Kontext und sowas. Und genau da finde ich nämlich, das habe ich gerade bei mathematischen Anwendungen gemerkt, da schwächelt KI. Das hattest du jetzt gerade auch schon angeschnitten, ich kann es jetzt nur aus einem anderen Standpunkt sagen, aber dieses im Kontext Zahlen zuordnen, schwierig. Die Berechnungen sind dann meistens richtig, aber aus dem Kontext die Zahlen an die richtige Stelle zu setzen, das ist das, was fehlt.
Absolut.
Und da brauchst du halt den menschlichen Faktor dazu. Mich hat das nämlich als auch super interessiert, weil auf dem Blatt Papier arbeitest du ja mit Schriftstücken. So, das ist ja das, was du, auf Blatt Papier arbeitest du mit Schriftstücken, das ist jetzt ziemlich witzig, haha. Aber für mich wäre das jetzt ein naheliegender Beruf gewesen, der sehr stark davon beeinflusst sein kann im Vergleich zu dem Bau, weil da muss das physisch was richtig getan werden, sage ich mal. Ohne deine Arbeit kleinzureden, das meine ich überhaupt nicht, es ist halt viel mehr geistig als physisch. Und ich habe es jetzt nur in der Vergangenheit gesehen, gerade was zum Beispiel jetzt auf die Werbebranche gemünzt, Werbetexte angeht, dass einige total damit zu kämpfen haben, sich von der KI zu differenzieren, warum sie Unternehmen jetzt in den Werbetext investieren sollten und nicht einfach sagen, ChatGPT, gib mir bitte jetzt einen Werbetext. So, und das ist so die Entwicklung, die ich bei mir gesehen habe und ich dachte, das ist so ein bisschen naheliegender bei dir, aber das verstehe das total, wo da der Unterschied liegt und ich meine vielleicht für eine grobe Einschätzung der Situation mag es vielleicht in einfachen Fällen noch gehen?
Ja, also es gibt ein paar Sachen, die auf jeden Fall gerade die leichteren Schriftstücke, ja. Gerade die man, wo man Musterschreiben X hat, keine Ahnung, die Kündigung. Aber der Teufel liegt immer im Detail. Und eine KI ist nur so gut wie der sie benutzt. Und wir müssen halt schauen, wie das geht. Wenn man sie ordentlich angelernt hat, aber dann merke ich von, ich fange mal anders an. Ich weiß nicht, ob du schon viele, wenn du eine Mail bekommst oder wenn du einen Schriftsatz bekommst, siehst du, welche mit KI geschrieben sind?
So ein bisschen, manchmal die seltenst, das, ja, Überschriften nicht mal. Das ist so die Art und Weise, wie geschrieben wird, ist meistens wenn man die Person kennt. Hm. Ich arbeite viel, gerade wenn es mit Kommunikation mit Geschäftspartnern ist oder sowas. Du sitzt ja mit denen das erste Mal nicht per Mail zusammen. Das heißt, du weißt ungefähr, wie die ticken, wie die sprechen, was so deren Umgangsform ist, und dann kann man es schon klar differenzieren, finde ich. Aber du hast wahrscheinlich mehr mit unbekannten Leuten Kontakt.
Genau.
Oder so.
Hm. Genau. Und deswegen, so, es gibt so ein paar Klassiker, diese Zwischenüberschriften. Kein Jurist nutzt Zwischenüberschriften in dieser Form. Es gibt also Zwischenüberschriften und es gibt Nummerierungen. Was es nicht gibt, sind Mischformen. Also nutzt, werden in der Praxis nicht genutzt. Und das immer wieder, ich dachte, Mensch, ändert doch zumindest die Schriftart. Nehmt zumindest die Zwischenüberschriften raus. Ich verstehe das. Und es gibt Formen, wo man einfach auch als Jurist da sitzt und nicht weiß, wo ich als Jurist nicht gut bin. Das sind Sachen, wo ich weiß, ich habe von vorne weg verloren. Die gibt es ja auch. Ne?
Ja.
Dann merke ich, dass mein Hirn nicht funktioniert. Wenn ich irgendwo weiß, ich soll einen Anspruch durchsetzen, den ich nicht habe, weil es nichts rechtlich gibt, wo man anfängt, dann muss man sich A, ordentlich bezahlen lassen. Das ist ein Problem, das wir beide vielleicht manchmal haben. Wie verkauft man das am besten, obwohl ich dich da sehr gut sehe? Ich finde, du machst das sehr großartig. You know your worth, girl. Und
vielen Dank.
Gerne. Und aber die zweite ist, es ist ja auch einfach, also mental manchmal schwer. Und da ist KI nicht schlecht, wo man das Gefühl, okay, Mandant, also will das, ich habe ihn durchbelehrt, dass es Quatsch ist. Hier hast du KI geschriebenen Text. Das kann ich noch nicht so gut, weil das mit meinem eigenen Anspruch nicht passt. Aber man arbeitet ja auch immer gegen seine eigenen Dämonen.
Oh ja. Ich hasse eigentlich dieses Wort Mindset, aber desto länger man, also zumindest desto länger ich das Ganze als Hauptberuf mache, desto länger oder desto mehr wurde mir bewusst, was das wirklich eigentlich alles beeinflussen kann, ohne das immer unter Mindset und so zu verkaufen, weil das ist ja mittlerweile ein bisschen in Verrufung geraten. Aber eigentlich steht man sich ja nur selbst im Weg. Der einzige Grund, warum du von A nicht nach B kommst, bist du selbst.
Ja.
Das ist ganz oft so. Aus meiner Sicht.
Gut, da könnte man natürlich philosophisch betrachten, wie frei ist man überhaupt in seinen Entscheidungen? Wie gesamtgesellschaftlich ist man eingebunden?
Ja, das Konzept pusht es natürlich ein bisschen, ne? Also es ist ganz klar, es gibt manchmal Umstände, die man nicht brechen will. Aber da bist du wieder beim Thema, um in dem kurz zurückzubleiben, du willst es nicht brechen. Und damit stehst du dir wieder selbst im Weg. Dass man jetzt nicht jegliche Beziehung aufs Eis legen sollte, nur um an sein Ziel zu kommen, das ist klar. Aber mir hat es schon in einigen Situationen geholfen. Klar, du schmeißt nicht einmal alles hin. Das ist logisch. Muss man differenziert sehen wie alles.
Also genauso ist es. Man muss ja vorher schon ein realistisches Ziel haben. Also wenn ich dir sage, ich möchte bitte nächstes Jahr für Victoria's Secret laufen, da wirst du mir freundlich als Freund also mitgeben, okay, schöne Idee, aber ich hoffe, dass du mir auch sagst, das wird nichts, Daniel.
Ja, das würde ich dir auf jeden Fall sagen.
Ich danke dir. Und das ist halt, es gibt halt Grenzen. Also ich werde jetzt in meinem Leben kein Basketballspieler mehr. Mit meinen 1,79 Meter. Es hat noch nicht mal für 1,80 gereicht. Und das sind einfach Parameter, die auch eine Rolle spielen. Deswegen ist halt auch also wichtig in der Zielfindung. Ich wollte gern früh Sportreporter werden, haben wir ganz oft drüber gesprochen. Hätte ich das geschafft? Wahrscheinlich. Wären die Hürden größer gewesen als in dem, was ich jetzt mache, dann muss man sich halt bewusst dafür entscheiden und auch diesen Weg gehen.
Ja.
Und halt einfach mehr klagen. Weniger klagen. Anwaltswitz, Entschuldigung.
Klagt mehr, Leute.
Wir haben ja bald eine K-Woche.
Was ist das?
K-Woche ist die Woche vor Ostern. Das kommt von Greinen. Daher kommt
What?
Auch Karfreitag beispielsweise. Die Karwoche.
Und worauf willst du damit jetzt hinaus?
Das ist ein anderes Wort für klagen.
Ah.
Oder trauern.
Okay, ich dachte, du wolltest jetzt einen Autowitz bringen. Wegen Karwoche. Englisch für Auto.
Was ist dein Lieblings-Pixar-Film?
Ich bin Pixar ist doch Teil von Disney, oder?
Genau.
Tatsächlich bin ich bei Disney gar nicht.
Noch nicht mal so Toy Story 3?
Ich fand Toy Story. Ach, warte mal. Unser Disney zählt doch auch Drachenzähne leicht gemacht, oder? Ist es nicht.
Ich weiß nicht, ob es wirklich dazu zählt. Ich würde es gerne darunter subsumieren wollen.
Ja, also wenn wir von so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was alles unter Disney und Pixar fällt, aber Toy Story ist okay. War jetzt nicht der biggest Fan davon. Es tut mir leid. Aber zum Beispiel Drachenzähne leicht gemacht finde ich absolut grandios. Auch gerade wegen der Filmmusik. Also ich kenne wenige wirklich Trickfilme und animierte Filme mit so einer Qualität an Filmmusik. Mit so einer Power dahinter. Also die kriegen das wirklich hin mit einer einzigartigen Story und mit was komplett Fiktivem, aber was man noch nicht so gesehen hat, so viel Atmosphäre zu erzeugen. Fand ich immer catchy. Alle Teile von denen. Die Serie habe ich aber nicht gesehen.
Würdest du empfehlen, das auch als Erwachsener nachzuschauen? Und wenn ja, gibt's.
Ich finde, die Filme sind zeitlos, muss man ehrlich sagen. Es ist genauso wie Ratatouille.
Ratatouille ist großartig.
So, ja, also absolut berechtigt, dass es dafür mehrere oder ich glaube mindestens einen Oscar, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele. Finde ich genauso zeitlos, auch wenn es animiert ist. Und ja, es ist wahrscheinlich ursprünglich mal mit der Zielgruppe Jüngere anzusprechen gedacht gewesen. Aber das ist genauso wie bei, fällt mir jetzt gerade kein anderes Beispiel ein. Ich denke mal, Star Wars ist daraus auch entstanden. Erstmal aus der Zielgruppe von Jüngeren oder zumindest Jugendlichen. Und letztendlich schaut es ja gefühlt jeder.
Super. Also, ich danke dir.
Was versuchst du jetzt für einen Rahmen zu spannen?
Lass uns mal kurz zurück zu Toy Story gehen. Weißt du, warum also Toy Story letzte Woche wieder in den Medien war? Antwort: Die WNBA streikt. Die WNBA ist die Frauen, ist der Frauen, also Ableger der NBA, also der Basketballliga in der USA.
Und ach so, W wegen Women's, okay, ja. Yeah.
Ja. Und die fühlen sich unterbezahlt. Und da war als Beispiel, wir werden bezahlt, wie Toy Story irgendwie 1 oder 2. Dabei sind wir eigentlich die 3. Und unser Produkt ist viel wertvoller.
Ich sehe langsam den Rahmen, den du spannen willst. Okay, aber das ist ja sehr weit gefasst. Go on.
Eigentlich muss ich das gar nicht vollenden, weil du bist ja schon quasi im Rahmen.
Ja, dir geht es um die Preissegmentierung. Scheinbar gleiches Angebot, aber warum kann man andere Preise aufziehen? Schön. Aber impressive, dass du das noch im Kopf hattest. Mir ist gar nicht untergekommen, dass da ein Streik war. War das wirklich aber der Vergleich mit Toy Story 1 und 2? Wirklich? Krass. Das hat ja wirklich erstklassig reingepasst.
Ja, dankeschön.
Was ist deine konkrete Frage?
Meine konkrete Frage ist, gerade im Zeitalter von KI, lass uns mal an dem Beispiel bleiben. Mhm. Das ist ja nun etwas, es gibt ja auch KI, die schneidet. Es gibt KI, die theoretisch Skripte auch mit Kundenstimmen vorgeben könnte.
Könnte, ja.
Könnte. Ich nehme an, ähnlich wie bei mir. Was machte dich besonders? Gab es schon mal auch eine Kundenstimme, gab es schon mal einen potenziellen Kunden, der gesagt hat, das kann ich doch aber auch mit einem Monatsabo bei KI1.
Nee, gar nicht. Hängt aber auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, wie ich an die Leute rantrete. Und zwar fällt bei mir sehr schnell, entweder im Erstgespräch oder auch schon im Erstkontakt auf LinkedIn oder was immer, fällt ganz, ganz schnell das Wort authentisch. Und damit killst du das eigentlich schon erstmal weg. Weil man noch Stand jetzt, sehr merkt, gerade wenn man längere Formen von Content konsumiert, wenn das irgendwie mit KI gemacht ist. Also du merkst, wenn da menschliche Nuancen fehlen, da ist einfach das Bauchgefühl anders. Und jeder, der mir sagt, das ist, also ich habe ganz viele Beispiele schon gesehen, die echt scary nah an realen Menschen vom Aussehen waren, ich merke das, weil ich auch den ganzen Tag Interviews schneide, ich merke das einfach vom Bauchgefühl sofort. Nicht mal am Aussehen, aber an der Art und Weise, wie die Leute interagieren. So, klar wird es noch besser werden, aber also erstmal, weil ich mit dem Wort authentisch pitche, habe ich relativ wenig Kontakt damit. Ja, genau. man kann natürlich, es gibt ja mittlerweile auch Sora als eine Videogenerierungs-KI, wo du aus Text Video machen kannst, nicht nur aus Text Bild, sondern aus Text Video. Ist schon auch sehr, sehr stark geworden in den letzten paar Monaten. Sehe ich als massive Erleichterung, wenn man sehr spezielle Schnittbilder braucht, wo der Kunde normalerweise einen separaten Drehtag für hätte beauftragen müssen, weil das sehr aufwendige Produktionen sind. Da sehe ich eher viel mehr das Potenzial unterstützen für Videoprojekte, wenn man wirklich kosteneffizient arbeiten will.
Gibt es auch für Video Sachen, so ein harte Tell, wie beispielsweise bei Fotos sind oftmals die Hände, die Anzahl der Finger, die ein Problem darstellen in der Darstellung. Ich glaube, bei Videos waren es mal Kollisionen, kann das sein?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht so im Detail. Also es ist, also Hände überschneidet sich genauso. Das ist oftmals sehr, sehr weird, wenn man das mal anschaut. Mit Text hat es sich in den letzten Monaten sehr viel, also sehr schwer getan, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bürowand hätte, wo das Logo gezeigt wird oder so.
Schreiben an eine Tafel. Ich glaube, das war so ein bisschen der Turing-Test.
Kann sein, auf jeden Fall. Also was da, verstehe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe mich versucht, mal da so ein bisschen reinzulesen, weil ich möchte jetzt auch nicht unendlich Zeit viel reinsetzen. Aber mich hat das total interessiert, warum KI sich so schwer mit Schrift tut. Weil eigentlich ist es ja nichts anderes, außer eine Textbox zu nehmen, also vom rein grafischen, eine Textbox zu nehmen und es auf das Bild zu setzen. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt.
Also kannst du dich an meinen Weihnachtskalender erinnern?
Ja, ja.
Das ist
sehr schön übrigens.
Ich danke dir. Hat der Jens Werner gemacht. Ich war super happy, aber das Entwerfen des Bildes war furchtbar anstrengend. Ich hatte am Ende ein super stilisiertes für die Hörer, ist ja nicht nur ein Videopodcast, ich hätte einen mitbringen können, ich wusste nicht, dass wir darüber reden, aber es war so ein stilisiertes Leipzig, so ein bisschen weihnachtliche Sache und ich wollte einfach nur meinen Schriftzug auf ein Gebäude bringen, das oben Anwaltskanzlei, Rechtsanwalt Daniel Thiele steht. Das war unwahrscheinlich schwer. Das mit allein Zeilen zu sagen. Ich habe dann angefangen, das Ganze in minimale Segmente zu unterteilen. Irgendwie gibt mir 48 Planquadrate, Planquadrat C19. Und selbst mit so einer Kleinteiligkeit war es für mich sehr schwer, da eine gute Arbeit zu machen.
Ist mal eine doofe Frage. Du kannst ja das Ding doch als Bilddatei runterladen. Warum zur Hölle hast du es nicht einfach runtergeladen und den Schriftsatz selber reingesetzt?
Ja,
also
weil ich derartig untalentiert bin, was Bildprogramme anging, dass ich die Übergänge nicht gut hingekriegt habe. Das sah halt dann immer nach Fremdkörper aus.
Ja, gibt es eine relativ einfache Einstellung für alle, die das irgendwie mal machen müssen. Da geht es um einen, meistens relativ einsichtig, je nachdem welches Programm man benutzt, nennt sich meistens Blendmodus. Und das ist meistens auf normal gesetzt, wenn du eine Textebene einfügst. Und wenn du da aber mal ein bisschen drüber gehst, über die ganz verschiedenen Optionen, dann ist meistens eine direkt, wo das Bildbearbeitungsprogramm automatisch ausrechnet, wie das mit sich in den Hintergrund einfügen würde. Ist relativ glimpflich.
Ja.
Gerade wenn man es jetzt nicht so höchst professionell braucht.
Ich habe mich nie früher mit beschäftigt. Und ein kleines bisschen wollte ich auch den sportlichen Ehrgeiz haben, dass ich das einfach mit dem Tool irgendwie hinkriege. Und ich habe auch meine Verlobte drauf angesetzt, die in dieser ganzen KI-Branche auch für große Firmen da ein bisschen noch tätig ist. Und ich war kurz davor, einen Steffen anzurufen, der Sachverständige, den wir vielleicht auch mal zu dem Thema einladen könnten. Der ist da extrem fit, was verschiedene KI-Modelle angeht. Und hat auch, glaube ich, seine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben.
Ach krass.
Also der ist richtig drin. Aber ich wollte es alleine hinkriegen. Ich wollte zeigen, dass ich groß bin.
Ja, gut, verstehe ich auch. Wenn einen der Ehrgeiz manchmal so gepackt hat und man sich so einen Wurm in den Kopf gepflanzt hat, dann.
Genau.
Ja, gut, verstehe ich.
Wurm im Kopf. Kennst du den ganz alten Film? Ich weiß nicht, wie gut du bei richtig alten Filmen bist. Irgendwie Angriff der Body Snatcher, glaube ich, ist das.
Nee. Keine Ahnung.
Da muss ich manchmal dran denken, weil die Idee, dass du, also Menschen werden irgendwie so von Aliens irgendwie ausgetauscht.
Ach du Gott.
Und
es klingt sehr alt, ja.
Ist es auch irgendwie 78, glaube ich, ist die. Okay. Es ist irgendwie, und du musst den anderen irgendwie, es gibt nur so kleine Tells, wie kriegst du raus, so kleine Punkte, ist es ein Mensch oder ist es ein Alien?
Ja, das ist ähnlich mit dem KI, genau. Der KI-Differenzierung.
Von, genau,
ja, ja.
Genau.
Das ist, ja, sind wirklich kleine Nuancen, muss man sagen. Andererseits, also, um mal das Thema KI jetzt mal kurz hinter mir zu lassen, das andere, was bei mir in der Branche viel eher kommt, ist nicht der Einwand von den Firmen, dass die sagen, ich kann eher KI darauf setzen, weil Video ist für die meisten noch so eingänglich, so wie du jetzt mit Bild rumhantiert hast, das ist ja noch viel schwerer mit Video. Mhm. Einfach weil es sind 24 Bilder die Sekunde. So, also imagine, du müsstest das mit jedem einzelnen Frame machen, das funktioniert halt nicht. Oder zumindest nicht so, wie man sich das wünscht. So, das heißt, der Einwand KI kommt gefühlt gar nicht, sondern mit was ich vor ein paar Jahren noch mehr zu hantieren hatte, war andere Dienstleister am Markt. Und zwar, weil für die meisten, wenn sie hören, okay, der ist Videoproduzent, kennen die 15 andere. Ich hatte aber, das war eine reine Sache von meiner Kommunikation, weil von der Zusammenarbeit war das bei mir schon immer irgendwie anders. Also ich bin da immer von einem anderen Gesichtspunkt rangetreten. Weniger als rein kreativer Dienstleister, sondern mehr als strategischer Geschäftspartner, der sich an die Unternehmensprozesse anpasst, sich da reindenkt und versucht, diese dann besser zu machen durch entsprechendes Marketing. Das war immer so mein Ansatz, weil ich auch generell Interesse an unternehmerischen Prozessen und sowas in der Richtung habe. Es macht mir einfach Spaß.
Also ProSieben, die hatten ja mal so diese Bauchbinde bei, ich glaube, Stefan Raabe Dauerwerbesendung, ne?
Ja.
Ich würde das gerne mal kurz also nutzen. Ich weiß, dir ist das unangenehm, ich möchte trotzdem gerne drüber reden. Ich darf ja ich bin ja in der tollen also Position, dass ich auch also deine Dienstleistung nutzen darf und dass du für mich arbeitest. Und das Feedback, das ich bekomme, ist zum einen, es ist ein riesiger Sprung zu den Sachen, die ich vorher also hatte, dass es nicht nur qualitativ also anders aussieht, sondern auch ein bisschen mehr Herz hat. Das passt ja zu dem, was du dir vornimmst, das authentisch ist.
Genau, ja.
Und was ich richtig mag, dass du im Rahmen der Betreuung gesagt hast, okay, das, was wir bislang gemacht haben, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch besprochen, ist, das ist nicht das, was wir wollten. Wir werden dann den Benchmark oder das Ziel damit also nicht erreichen. Wir passen an. Wir verändern das. Und das ist einfach eine Herangehensweise, die einfach sehr selten ist und die ich sehr großartig finde. Weil man merkt, es geht dir um das Voranbringen deines Partners.
Ja, vielen lieben Dank erstmal. Es freut mich, dass es bei dir auch so rüberkommt und so arbeite ich halt auch gerne. Also mein kleines Beispiel in der Betreuung von einem anderen Kunden, hatten wir nach einer Zeit gemerkt, beziehungsweise als wir das historisch mal angeschaut haben, was bei denen schon funktioniert hat, hat sich rausgestellt, okay, Werbeanzeigen, bezahlte Werbeanzeigen auf Social Media oder auf LinkedIn oder was immer waren entweder viel zu teuer oder haben nicht funktioniert. Oder meistens ist es ja auch Hand in Hand, also nichts ist zu teuer, wenn es funktioniert, weil dann rechnet sich das so. So, und deswegen hatten wir gesagt, okay, wir haben jetzt hier nicht die unendliche Masse an Werbemitteln zur Verfügung. Lass uns das mal irgendwie anders denken und mal schauen, kriegen wir das irgendwie in euren manuellen Vertriebsprozess eingebunden? Also der eh schon funktioniert. Können wir da die Videos irgendwie einbinden als Vorbereitung aufs Beratungsgespräch oder was immer? Direkt viel bessere Ergebnisse. Und so arbeite ich eben ganz gerne, weil ich habe es von so vielen, entweder potenziellen oder Kunden von mir jetzt schon gehört, dass es gibt mittlerweile so viele Agenturen auf dem Markt, die meistens irgendwie baulich Abstammung haben oder sowas, nichts gegen die, weil die sind absolut top, was Marketing und Vertriebsschulen angeht. Das, was halt leider den Dienstleistern, die diese Schulung in Anspruch nehmen, keiner beibringen kann, ist das Fulfillment, das müssen die lernen. Das heißt, die haben übelste Versprechungen in Vertrieb gemacht und liefern dann aber nicht. Meistens haben die halt eine 0815-Lösung dahinter und halten starr an diesem Prozess fest, weil das ist ja skalierbar für den Anbieter, für die Agentur. Das ist skalierbar. Oder zumindest einfacher skalierbar. Das heißt ja nicht, dass mein Konzept nicht skalierbar ist, aber es ist halt nur anders. Du musst halt mal hinterfragen und mal andere Wege gehen. Und dadurch werden die halt total ruiniert, also die Kunden der Agenturen total ruiniert, und sagen, okay, ja, das hat gar nichts für uns funktioniert. Die haben mehrere 10.000 Euro gefressen von uns, womit wir bestimmt hätten effektiver arbeiten können. Und wir gehen nie wieder zu so einer Agentur. Und damit hatte ich in der Vergangenheit eben so viel, ich würde nicht sagen zu tun, aber so viel Kontakt, und das habe das so oft gehört in Beratungsgesprächen, dass mir das echt ein bisschen leid getan hat. Also das ist so schade. Im Marketing kann man so viel kreative, tolle, authentische, eingängliche Sachen machen. Und dann werden die Leute so verprellt und gehen einfach nie wieder zu einem Partner, der ihnen wirklich die Expertise liefern kann. Das ist halt echt, echt, echt schade. Aber so auf lange Sicht, ich meine, das sortiert sich selber aus. Wenn eine Agentur keine Ergebnisse liefert, irgendwann gewinnen die keine Neukunden mehr, weil die Akquise-Strategien sich ändern oder was immer. Das wird sich selber aussortieren. Früher oder später. Aber trotzdem ist es schade. Gerade für kleine Mittelständler, die jetzt nicht so unendlich viel Budget haben.
Ich weiß manchmal nicht, ob das vielleicht auch einfach so ein Prozess ist. Also beispielsweise ein Versicherungsmakler. Ich hatte am Anfang, einen Versicherungsmakler. Dann dachte ich, ja, das, was mir der Makler bringt, das kann ich auch über Check24, über irgendwas. Dann mache ich ja nun recht viel Versicherungsrechnung und denke, es ist gut, einen Versicherungsmakler an deiner Seite zu haben, der dich A, besser berät und B, wir hatten ja auch den Podcast, ja, der dich dann auch weiterbringt und dir dann auch dahinter steht, weil auch ein Versicherungsmakler kann manchmal Druck auf Versicherungsagenturen ausüben, wenn der Kunde wichtig ist.
Ja.
Nicht immer hundertprozentig, aber das sind so kleine Sachen, die auch selbst so in solchen Sachen, sagen wir mal, niedrigschwelligen Sachen, die jeder kennt, eine Entwicklung auch für mich als Kunden beispielsweise.
Ja, total. Also diese kleinen, auch wieder da geht es um diese kleinen Nuancen. Objektiv sind die Versicherungen von den Leistungen meistens relativ ähnlich. Also durfte ich zumindest in der Vergangenheit lernen. Aber das, was dann wirklich an Regulierung im Hintergrund läuft, über die ganzen Klauseln und was immer, das ist so kleinteilig. Und gerade bei sehr wichtigen Versicherungen, wo es wirklich um hohe Summen oder sehr einschneidende Ereignisse im Leben geht, dann muss sowas ja greifen. Mhm. Und ich hatte das Szenario durchmachen müssen, /dürfen. Kein Versicherungsfall, Gott sei Dank nicht. Aber mir wurde damals von einer abhängigen Versicherungsvertreterin, ist es dann, weil es ja nicht Maklerin, ein Produkt verkauft, wo wir ganz konkret über sehr wichtige Punkte, gerade mit Thema Selbstständigkeit, Einzelunternehmen gesprochen haben, wann das greift und wann es nicht greift. Und dann habe ich das mal ein paar Jahre später von einem unabhängigen Versicherungsmakler prüfen lassen. Und er meinte, ja, Fabi, das greift gar nicht da, wo du es dir vorgestellt hast. Das kann, also laut dieser Klausel, eins wirklich in meinen Unterlagen einfach gezeigt, diese Klausel, aufgrund dieser Klausel kann das nicht greifen. Und das ist dann für mich so, da ist ein Vertrauensbruch, ganz klar. Gerade wenn es so was Wichtiges ist, so ein wichtiges Produkt, kann man ja auch aufs Agenturgeschäft auch wieder übertragen. Vertrauensbruch wegen was Kleinem im Hintergrund, wo es dann gar nicht funktioniert hat im Ernstfall. Absolut direkt weg. Und klar gehe ich jetzt zu keiner abhängigen Versicherungsvertreterin mehr, nur noch zu Maklern. Ist logisch. Ich würde fast sagen, dass ich so diese Maklerrolle im Marketing versuche zu etablieren.
Bist du Marketingmakler?
Ich würde das nicht auf diesen Begriff packen, aber eher zu schauen, was passt individuell und unabhängig von einem vorgegebenen Weg drauf zu schauen und zu gucken, okay, wie können wir es jetzt effizienter nutzen? Ich meine, bei dir war es auch ein bisschen ein Ausnahmeszenario, muss man sagen. Also wir hatten ja klar von Anfang an gesagt, das ist ein Weg, den ich noch nicht so unendlich oft umgesetzt habe, den wir gegangen sind zusammen. Und wir waren uns beide darüber bewusst, dass es viel testen wird. Schauen, analysieren von den Ergebnissen und was immer. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, die Ressourcen, die wir noch haben, möchten wir jetzt nicht weiter da komplett da reinsetzen, weil es einfach nicht das ist, was wir uns beide gewünscht hatten. Wie es im Marketing halt meistens so ist, erstmal antesten, gucken, wie es läuft und dann basierend auf den Daten, die man damit gesammelt hat, weitergehen und weitere Wege finden. Klar gibt es immer so Best-Practice-Beispiele, aber muss man einfach trotzdem anpassen und weiter, gerade wenn es um organisches Marketing geht. Und da dann einfach die Ressourcen umzuverteilen und zu sagen, okay, lass uns mal schauen, wie wir meinetwegen 50% der übrig gebliebenen Ressourcen noch umverteilen können und in Prozesse stecken können, die langfristiger für dich sind. Viel sinnvoller aus meiner Sicht. Und das ist dann, um wieder zu dem Thema Preissegmentierung zurückzukommen, das macht es mir dann doch schon deutlich einfacher, wenn ich im Beratungsgespräch mit Leuten sitze, das dann von der normalen Videodienstleistertätigkeit abzuheben. Wo ich mich dennoch ein bisschen schwer tue, ist es, wenn es um kalte Kontakte geht. Da bin ich auch ganz transparent. Also das dann so zu kommuniziert zu bekommen, kurz, prägnant, auf den Punkt, dass die diese Differenzierung da schon sehen, das ist noch ein bisschen eine Herausforderung, aber das darf ich ja lernen.
Ja, und ich glaube, es ist auch ein bisschen, du hast da doch viele schwarze Schafe in der ganzen Marketingbranche. Ich meine, jeder wird mit E-Mails zugespammt, mit Anfragen. Und du musst halt da immer ein bisschen gegen anarbeiten. Ich glaube, das machst du gut. Ja, und die Abkehr ist halt, dass auch viele Quereinsteiger meinen, sie könnten Marketing. Ne? Und dann haben sie halt ihr vorgegebenes Korsett, das einmal funktioniert hat oder das haben sie im Lehrbuch gelernt. Und wenn du halt nur also einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel. Und das merkt man dann auch recht schnell.
Ja, absolut. Ja, klar, wenn du dir das eigene immer vorgibst, siehst du immer wieder die Lösung dafür. Und davon bin ich auch nicht komplett unabhängig, muss ich sagen. Dadurch, dass diese Spezialisierung von Videotestimonials eben vorliegt, klar denkt man da mehr in die Richtung. Dennoch versuche ich mich selber da immer ein bisschen zurückzuhalten, gerade im Beratungsgespräch zu schauen, ist das jetzt wirklich der sinnvollste Weg? Und wenn der Grundsatz der Strukturen im Unternehmen schon bröckelt und ich merke, der Vertrieb ist gar nicht strukturiert, dann sollten die meisten Unternehmen erstmal lieber daran arbeiten.
Dann nimmst du unseren letzten Podcast-Gast an.
Genau, Prozesse aufstellen, richtig. Wenn ich den dann jetzt mal angenommen Leads liefern würde, auf dem bisschen wackeligen Konstrukt, was da besteht, mal angenommen, das würde passieren, die bekommen das ja gar nicht zum Abschluss, wenn der Vertrieb nicht stimmt. Und ich möchte jetzt einfach nicht in die Situation geraten, wo ich dann rechtfertigen muss, ja, okay, ich habe geliefert, aber es hat euch trotzdem nichts gebracht, weil das Problem bei euch lag. Und das möchte ich versuchen, so gut es geht, im Vornherein auszufiltern. Weil es ist jetzt auch nicht meine Verantwortung, das komplette Unternehmen umzustrukturieren und denen jegliche Beratung erstmal anzubieten, bevor wir zu dem Auftrag kommen. Das ist nicht meine Hauptaufgabe. Meine Aufgabe ist für das Problem, wo ich der Meinung bin, dass ich denen dort helfen kann, da zu liefern. Weil letztendlich hat jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin die eigene Verantwortung dafür, was im Unternehmen passiert. Wenn sie Externe für einen bestimmten Job beauftragen, dann haben die Externen natürlich die Verantwortung dafür. Aber für die Entscheidung selbst sollten sie natürlich schon wissen, was in ihrem eigenen Unternehmen passiert. Ich kann es nur bedingt versucht auszufiltern. Die Expertise habe ich auch gar nicht. Also wirklich ins jedes kleinste Detail von Prozessabläufen reinzuschauen und sowas. Da wäre David ja zum Beispiel der viel bessere
Ansprechpartner. Das ist ja das Schöne, dass du dann auch so vernetzt bist und dann auch, ne?
Genau.
Ja. Da Leute dazu holen kannst, die dich da unterstützen.
Richtig.
Wenn jemand jetzt von mir irgendwie Baurecht, Familienrecht, irgendwie Erbrecht, dann sieht auch ein bisschen komisch aus. Das kann ich halt nicht.
Ja. Was aber allerdings nochmal mit diesen, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit einen Monolog führen, aber was mir jetzt noch als Gedanke gekommen ist, was aber damit dann einhergeht, wenn man sich nicht richtig differenziert von allgemeinen Videodienstleistern in der kalten Außenkommunikation, dann ist es mir in der Vergangenheit immer mal untergekommen, dass diese Frage oder dass die Firmen daran gewöhnt sind, ja, die Leute rechnen auf Stundenbasis ab. Und ich finde es erstmal grundsätzlich nicht falsch, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil desto besser man in seinem Job wird, desto schneller wird man. Dann bist du entweder in der Situation, dass du die Stundensätze irgendwann horrend anziehen musst, damit sich das rechtfertigt, was dann auch wieder komisch ist, wenn du auf Stundenbasis kommunizierst und dann wollen die auf einmal deinen Stundensatz wissen und dann sagst du denen 400 Euro oder was immer, oder noch mehr, weil du ein Experte in diesem bestimmten Gebiet bist. Und dann fangen die an zu sagen, ja, warum denn so viel Geld? So, dann kommst du in die Situation. Oder du bestrafst dich selber und sagst, ich brauche jetzt einfach weniger Zeit für den gleichen Stundensatz und dann verdienst du einfach weniger Geld, obwohl du besser geworden bist. Deshalb tue ich mich damit immer ein bisschen schwer. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wo das so herkommt, gerade in der Kreativbranche. Es wird immer oftmals, wenn man nicht direkt im Beratungsgespräch sitzt, zumindest bei mir, kommt oftmals die Frage, ja, wie viele Stunden brauchst du denn dann?
Es gibt so ein
ganz, ist komisch.
Es gibt so ein Gag, also so, es gibt, oh, es waren also Richter, ich weiß nicht, von welchem Gericht, der hat mal ein Urteil geschrieben. Und zwar bestand das Urteil, war eine, also Honorarklage von einem Kollegen. Und der hat eine Geschichte erzählt. Und zwar, es war der Kaiser von China, es ist immer der Kaiser von China, war auf einem, wollte ein Bild gemalt bekommen von einem, ich glaube, es war ein Schwan. Und ist an einem Dorf vorbeigeritten und hat da diesen örtlichen Künstler gefragt. Er sagt, ja, ich hätte gerne dieses Bild von diesem Schwan haben. Und er hat eine horrende Zahl gesagt, die sehr viel in der damaligen Zeit war. Und er hat gesagt, okay, wie lange brauchst du? Es wird ein bisschen dauern. Dann kam er dann irgendwann zurück nach ein paar Monaten und hat gesagt, okay, ich würde jetzt gerne mein Bild abholen. Und da hat sich dann der Künstler hingesetzt, hat dieses Bild in 2 Minuten runtergemalt. Es war ein wunderschöner Schwan. Und also der Kaiser hat gesagt, aber für 2 Minuten Arbeit möchte ich jetzt nicht diese Goldstücke zahlen. Da hat er gesagt, ja, aber die Zeit, die ich am Üben gesessen habe, die musst du mir auch irgendwie entlohnen. Und die hast du halt nicht gesehen, ne, diese Zeit. Und so ein bisschen ist ja auch mit der Arbeiten von solchen Stundenlöhnen. Also in der Juristerei macht man so oftmals, dass du sagst, du hast einen Grundlohn, meistens nach diesem RVG, der wird nicht unterschritten. Mhm. Und wenn die Stunden die nicht erreichen, ist zumindest dieser zu zahlen. Das ist so meistens das, was man in der Juristerei macht, um einfach solche Fälle abzudecken. Weil natürlich, wenn man mit einem Verkehrsunfall also zu mir kommt, wenn ich dann nach Stunden bezahle, das passt ja nicht.
Ja. Ja, also damit schaufelt man sich auch so ein bisschen das eigene Grab, finde ich. Also wenn man rein nach Stundensätzen immer kommuniziert und abrechnet, dann verkaufst du ja immer deine Zeit gegen Geld. Aber jetzt mal als Beispiel, wenn du auf sowas schaust wie Maschinenbau, wenn du eine neue Investition in eine Maschine oder eine Anlage tätigst, fragt auch keiner, wie lange hat das Ding gebraucht, um herzustellen. Du siehst den Wert, was es auf dem Blatt Papier dich kostet, und du siehst, was es dir für Prozesse im besten Fall automatisiert, verschnellert, was es dir an Lohnkosten spart, an Zeit, wie viel mehr Kapazitäten du dadurch hast und sowas. Das wird immer sofort gegengerechnet. Da sehen die Leute das. Und deshalb verstehe ich das nicht so ganz, warum das dann bei Dienstleistungen immer so ist.
Viele Leute sind halt gewöhnt, dass gerade auch die Informationen, und das ist ja wieder der Schnittpunkt zu KI, den wir haben, ne, dass sie kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Ich wurde mal angefragt, ob ein Krankenstuhl eine Marktzulassung bekommen würde oder ob dafür ein Führerschein und so weiter gebraucht wird. Habe ich am Telefon gesagt, ja, mache ich gerne, schicken Sie mir das, ich mache Ihnen Gutachten fertig, Stundenlohn. Ich sagte, ja, aber dann kann ich ja googeln.
Bisschen Dr. Google-like.
Genau.
Ich kann mir den Arztbesuch sparen, wenn ich auch googeln kann, was ich für Symptome habe.
Genau. Leprakrebs.
Ungefähr, ja.
So ist es
auch. Bei einem Schnupfen, ne? Ja.
So ist es auch. Und dann kommt halt jemand und wird versuchen, gegen eine Kündigung in Widerspruch zu gehen. Da wartet man halt bitte 3 Wochen, bis die Kündigungsschutzfrist um ist. Und dann kann man das gerne machen. Und vielleicht macht man den Fehler auch nur einmal im Leben. Nur zur Feststellung, man sollte innerhalb also von 3 Wochen Abkündigungszustand reagieren, sonst kriegt man einfach ein Riesenfristproblem. Deswegen, und wenn man googelt, kommt beispielsweise das mit KI erstellte Sachen raus, wo man sagt, ja, man kann auch einfach in Widerspruch gehen. Viel Freude, gegen eine einseitige Willenserklärung in Widerspruch zu gehen. Aber gut, also ohne gerichtliche Hilfe. Egal.
Ja. Keine Rechtsberatung.
Keine Rechtsberatung. Genau.
Ich sehe das halt bei mir dann so als eigentlich, also ich habe jetzt zwar gerade gesagt, okay, ich verstehe nicht, warum das so die Auffassung da draußen ist. Andererseits ist es dann natürlich, wenn es bei mir anders ist, ist es meine Aufgabe, das den Leuten zu erklären, warum es anders ist. Also bei mir geht es ja nicht darum, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt so und so 4 Stunden, dann kriegst du ein schönes Video, sondern ich helfe dir als Marketing Dienstleister, Marketing, Unterstützung, Marketing, Beratung. Dabei habe ich gleich nochmal einen interessanten kleinen Fun-Fact mit Kommunikation mit Gewerbeamt dazu. Aber meine Aufgabe ist es ja, den Leuten nahezubringen, dass ich der Richtige bin, ihnen von Punkt A nach Punkt B zu helfen und ein bestimmtes Problem zu beheben. Das ist eigentlich ein schöner Rahmen jetzt, weil wir sind wieder gerade bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Es geht nicht um die Fakten, was ich dir liefere am Ende des Tages, was da für Medien dahinter steht, sondern die Leute sollen mir vertrauen oder vertrauen mir meine Geschäftspartner, dass ich denen helfe, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und nicht, dass die alles, was faktenbasiert ist, selber googeln können und selber erstellen können. Weil ja, dann kannst du wirklich jeden nehmen. Wenn du ein Konzept vorgibst, einen Rahmen vorgibst, sagst, ich will das genauso haben und ich brauche nur eine Kraft, die das ausführt, dann kannst du entweder KI oder jeden anderen Dienstleister nehmen. Wenn dir aber jemand dabei helfen soll, strukturiert ein Problem X zu lösen, dann brauchst du jemanden, der da Experte auf dem Gebiet ist.
Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst.
Und jetzt noch kurz der kleine Fun-Take, ne? Ich saß letztens an einer Gewerbeummeldung, weil bei mir sich der Fokus eben ein bisschen verschoben hat von reiner Videoproduktion in der Vergangenheit hin zu, ich mache noch Marketingberatung, Online-Marketing, einfach weil es ins Gesamtkonzept reinpasst. Und ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und meine Steuerberaterin, die einen Top-Job macht, meinte dann erstmal, okay, naja, müssen wir eventuell sogar ein zweites Einzelgewerbe draus machen. Das war aber erstmal so eine nicht klein recherchierte Meinung, sondern das war so die fixe Einschätzung, bevor man in die tiefen Recherche geht. Und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, weil dann hast du ja zwei Einzelunternehmen, die auf deinen bürgerlichen Namen laufen. Das ist ja kein separater, ausgedachter Name, der dahinter steht, sondern es läuft ja auf deinen Namen. Und dann bin ich die Privatperson Fabian Senf und Fabian Senf als Einzelunternehmer 1 und Fabian Senf als Einzelunternehmer 2 mit drei verschiedenen Steuernummern. Jetzt halt das mal vor im Amt auseinander, wenn die da eine Steuerprüfung machen oder was auch immer. Das sind ja nur separate Steuernummern, nichts anderes, was es trennt. Und habe ich gesagt, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel Hickhack und habe dem Gewerbeamt einfach geschrieben, hier, wie ist denn das? Und die gesagt, ja, bitte hier hinzufügen, hier ist das Formular fertig, ist Eintragung, zack, bumm. Also man darf auch mal bestehende Dinge hinterfragen, wie auch bei KI.
War ja auch das Bauchgefühl des Rechtsanwalts.
Genau.
Ja, dann vielen Dank für diese bisschen fachlichere Folge.
Sehr fachlich.
Sie war passt nicht aber, sehr komödiantisch.
Nee, aber passt so ein bisschen zu unserer Stimmung heute.
Das stimmt.
War auch mal okay. Dafür, dass wir das letzte Mal sehr vom Fachlichen abgedriftet sind, war auch mal okay.
Fabian, ich habe eine letzte Frage. Ich ja, kann nicht anders. Punkt A, von Punkt A zu Punkt B bringen.
Ja.
Welcher Punkt von denen ist besser?
Das lassen wir an der Stelle unkommentiert.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Vielen lieben. Du kannst es nicht lassen. Ich werde es nie aus dir rausbekommen. In dem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Unternehmer-Lounge Folge 21 diesmal. Es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken mit dir, Daniel. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und weil ich die letzten Male nicht so abmoderiert habe, kriegt ihr jetzt nochmal ein kleines Outro. Und zwar, wenn euch die Folge gefallen hat, scheut euch nicht, uns eine Bewertung sowohl auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer zu hinterlassen oder auch gerne privat wieder Feedback zu geben, weil das hilft uns, dass wir uns einfach weiterentwickeln können und euch das beste Produkt am Ende des Tages liefern können, was euch als Unternehmer, Unternehmerin Inspiration liefert, aber auch einen gewissen Entertainment-Faktor liefert. Wir sind immer sehr gerne offen für Feedback und einfach ehrliche Kritik, weil wir da gerne Anpassungen durchgehen. Weil ihr habt gesehen, am Anfang der Folge kam die Entschuldigung Richtung Dessau. Die Kritik nehmen wir uns zu Herzen. Daniel, es war mir wieder ein Fest und ich freue mich wieder, wenn es in 2 Wochen heißt, wir kommen zurück zur Unternehmen-Launch Folge 22.
Wollen wir schon teasern, wer kommt?
Nee, das lassen wir diesmal offen.
Gut.
Bleibt spannend.
In diesem Sinne.
Bis dahin.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Schöne Zeit euch. Ciao.